Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Wir reisen in unsere Galaxie in der Milchstraße herum und zwar auf der Suche nach außerirdischem Leben. Wo wird sich das wahrscheinlich verstecken? Das habe ich gefragt Dr. Fabian Klenner. Er ist Astrobiologe, Geochemiker und beschäftigt sich mit Leben auf anderen Planeten, Monden und wo es sonst noch so rumkeucht und fleucht und ist dabei auch beteiligt an Raumfahrmissionen mit der NASA, mit der ESA. Und wir gehen ein auf, wo ist Leben am wahrscheinlichsten neben der Erde offensichtlich in unserer Milchstraße? Wie können wir von der Erde aus Leben dort entdecken? Ich glänze mit einer verrückten Idee, was wir mit so einer Rakete, einer Sonde und dem Mond Enceladus machen könnten. An welchen Raumfahrmissionen ist er alles beteiligt? Warum ist Uranus für die NASA der interessanteste Planet? Und noch vieles mehr. Aber jetzt, meine Damen und Herren, Dr. Fabian Klenner. Wenn mehr Menschen über positive Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine bessere und schönere. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt ein Stückchen besser, ein Stückchen schöner zu machen. Also, teil die Folge gerne und hab ganz viel Spaß. Fabian, am 12.09.2023 war das der Tag, an dem du quasi deine Eltern anrufen konntest und sagen konntest, Mama, Papa, mein Studium hat endlich einen Sinn. Wir haben Anzeichen gefunden von fremdem Leben auf einem anderen Planeten. Nein, Spaß. Aber du weißt, wovon ich rede, ne? James Webb Teleskop hat, ich habe es mir aufgeschrieben, Dimethylsulfat irgendwo in der Galaxie gefunden und es ist ganz hochgebauscht worden in vielen Papern mit, das ist ja wohl jetzt, es gibt Leben. Und damit herzlich willkommen.
ich sehe das nicht unbedingt so. Also das ist, James Webb ist nicht unbedingt direkt jetzt so meine Branche, aber ich war jetzt gerade eben vor zwei Wochen auf einer Konferenz und da hat jemand genau sowas vorgestellt über Dimethylsulfat und ob das nun wirklich ein robust Biomarker ist, also ob man dazu jetzt wirklich sagen kann, dass wenn man das findet, ist es Leben oder nicht. Und die Conclusio am Ende war, nein, ist eben nicht so, weil es gibt so viele Möglichkeiten, wie du solche Substanzen auch abiotisch, also ohne die Einwirkung von Leben produzieren kannst und genau, da, okay. Also bis wir wirklich sagen, wir haben jetzt definitiv Leben gefunden. Ich glaube, das dauert ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen.
Das ist ja auch die Arbeit, die du im Prinzip machst, so Suche nach außerirdischem Leben, oder?
Genau, ja. Nur ich mache das alles ein bisschen anders. Also mich interessieren vor allem die Objekte, die ein bisschen näher an der Erde sind, als die Objekte, die man ganz, ganz weit, also nicht Exoplaneten, sondern eher Objekte in unserem Sonnensystem. Ich interessiere mich mehr für Monde von Saturn und Jupiter, weil dort gibt es so ein paar Objekte, so ein paar Monde, die haben halt flüssiges Wasser. Und wenn man jetzt wieder auf die Erde schaut, überall, wo wir hier Wasser haben, da gibt's Leben. Und wenn auch immer wir Wasser im Universum finden, im Sonnensystem oder vielleicht irgendwann mal weiter weg, dann sind wir da ganz, ganz aufgebracht und versuchen rauszufinden, ob es da nur Leben geben könnte oder nicht. Und zusätzlich zu dem flüssigen Wasser, das ist ja sowieso schon erstaunlich, dass es so weit weg von der Sonne flüssiges Wasser gibt. Man muss halt wissen, dass es nicht auf der Oberfläche ist, wie auf der Erde, sondern unter so Eiskrusten, sondern es sind halt unterirdische Ozeane. Und wir wissen auch, dass es da, gerade bei einem Saturnmond, Enceladus heißt der, dass es da auch organische Chemie gibt und einen Haufen Energie. Und das sind so die drei Zutaten, von denen wir relativ gut eigentlich wissen, dass wir die brauchen, um Leben entstehen zu lassen, um dass da eben Leben sein kann. Und jetzt wollen wir halt rausfinden, ob es auch wirklich dort Leben gibt oder zumindest mal, ob die Bedingungen dort gut wären, um Leben zu fördern quasi.
Also grundsätzlich, ich glaube, was wir aufklären müssen, ist, wir reden jetzt hier nicht von intelligentem Leben, das auf zwei Beinen läuft und zwei Arme hat, sondern von, also ich schätze jetzt mal nicht, wahrscheinlich hätten wir, oder?
Nein.
Oder? Das,
Nee.
wenn du mir jetzt widersprichst, dann.
Also, nein, also ich meine, der Fantasie ist freien Lauf gelassen, da sind keine Grenzen gesetzt. Also wäre schon cool, wenn da Haie in dem Ozean rumschwimmen oder
Ja,
Oktopus oder so.
ich stelle es mir gerade
Aber
vor, so, okay, wir finden irgendwie so einen großen Wal. So, okay, kommt der denn da hin?
ja. Nee, also ich habe tatsächlich schon vor längerem mal ein Buch gelesen von wirklich einem sehr guten, renommierten Wissenschaftler, dem auch alles sehr, sehr wissenschaftlich erklärt. Und da geht es dann eben genau um Alien Oceans heißt das Buch. Und das ist voll gut geschrieben. Und der hat da auch so in die Richtung argumentiert. Also, naja, jetzt so ein Oktopus da rumschwimmen zu sehen, das wäre der Hammer. Also, das wäre richtig cool. Und so wirklich ausschließen können wir das auch nicht. Aber es ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wir reden dann eher über mikrobielles Leben. Also, ich bin vor allem interessiert, ob da nun Bakterien in diesem Ozean Wasser leben könnten oder nicht. Und wenn die in dem Ozean sind, dann wo genau halten die sich auf? Sind die dann eher quasi in dem kalten Wasser eher so an der Oberfläche oder sind die eher weiter unten, wo der Ozean mit dem Meeresboden dann in Kontakt ist? Und genau, also eher Bakterien, das ist das.
Ja, ist ja so, also gerade das stelle ich mir unfassbar schwierig auch zu messen vor, weil jetzt nur mal im Vergleich zu unserer Erde, also da was am Boden, am Grund von dem Ozean zu messen, ist ja schon mega schwierig. Oder da überhaupt jemand hinzubekommen, der was misst, ist ja schon mega schwierig. Wie wollen wir das denn auf einem ganz, ganz anderen Planeten oder Mond machen?
Tja, das Tolle an Enceladus, diesem Saturnmond, ist, dass er Kryovulkane hat. Also das ist ein Phänomen, das gibt's nicht auf der Erde. Man muss sich vorstellen, das ist quasi wie Vulkanismus, aber eben nicht mit Lava, sondern mit Eis und Gas. Also dieser Mond schleudert Eis- und Gasteilchen ins Weltall, die von diesem Ozean kommen. So,
Wow.
haben wir eine relativ einfache Möglichkeit, dieses Ozeanmaterial zu beproben, indem wir dieses Material beproben, das da rausgeschleudert wird. Und das hat auch die Cassini-Raumsonde unter anderem gemacht, nur eben mit, naja, etwas limitierten Instrumenten. Und wenn wir jetzt mit dem aktuellen Stand der Technik super Instrumente bauen und die da hochschicken, dann können wir dieses Blumenmaterial, also dieses Material der Geysire, dieses Geysirs, analysieren und eventuell rausfinden, ob es da Leben in dem Ozean gibt oder nicht. Und das ist jetzt so mein Gebiet.
Das heißt, du willst mir erzählen, es gibt da außen einen Mond und der hat Eisvulkane, die Eis ausspucken. Wahrscheinlich auch noch gigantisch groß im Vergleich zu dem, was auf der Erde so los ist, oder eher klein,
Nee,
die Vulkane.
ja, okay, da passt die Vulkananalogie dann wiederum nicht so, weil das sind keine Berge, das sind nicht so diese Berge, sondern das sind Risse in der Eiskruste. Also du hast, naja, mehr oder weniger flache
Ja.
Eiskruste und das sind Risse drin. Und durch diese Risse, die mit dem Ozean verbunden sind, strömt dann das Material ins Weltall. Also
Und
das nennt man
schießt quasi raus.
Kryovulkanismus. Genau, da strömt dann dieses Material raus, das vom Ozean kommt. Und so haben wir unheimlich viele Dinge über diesen Mond gelernt, indem wir das Material analysiert haben. Also wir wissen so ungefähr, was in dem Ozean drin ist. Bei weitem natürlich noch nicht alles. Und das ist der Grund, warum ich hoffe, dass dann irgendwann mal die NASA oder ESA auf die Idee kommt, da nochmal einen Raumsonde hinzuschicken.
Was wissen wir denn alles schon über die Ozeane da? Also was ist da alles schon drin?
Also wir wissen, dass auf Enceladus der Ozean ist und sehr salzig. Also das häufigste Salz da drin ist dann auch Natriumchlorid, also quasi Kochsalz. Das ist so wie in den Ozeanen auf der Erde. Und die Salinität, also quasi die Konzentration der Salze ist ungefähr ähnlich wie die Konzentration der Salze hier in den Ozeanen auf der Erde. Dann wissen wir eben auch durch die Analyse dieser Teilchen, die da ausgeschleudert werden, dass der Ozean höchstwahrscheinlich mit dem Gesteinskern des Mondes interagiert. Also dieses Wasser, das Wasser und der Gesteinskern, die interagieren miteinander, was eben ein super Mechanismus ist, um Substanzen aus dem Gesteinskern herauszulösen und in dieses Wasser hineinzulösen, eben wie die Salze beispielsweise. Und dann geht's weiter. Dann wissen wir auch, dass in diesem Ozean relativ viel organisches Material vorhanden ist. Also es gibt Organik, die also Organik ist kohlenstoffbasierte Chemie, und das ist auch unheimlich wichtig für Leben. Und wir wissen, dass davon einige kohlenstoffbasierte Chemie im Ozean gelöst ist. Und auch das haben wir gemessen, indem wir die ausgeschleuderten Teilchen von diesen Geysiren analysiert haben. Genau, also so, man kann vor allem die Zusammensetzung dieses Ozeanwassers analysieren, indem man von Enceladus diese Eisvulkane im Detail analysiert.
Und man sieht auf jeden Fall Ähnlichkeiten zu unseren Ozeanen, die wir haben, also gerade vom Salzgehalt und dass es interagiert und Sachen aus dem Erdkern löst und das halt sehr ähnlich zu uns ist. Und das schürt natürlich Hoffnungen.
Ja, ganz genau. Und deshalb argumentiere ich auch immer gerne, wenn mich jemand fragt, hey, guck mal, du suchst nach Leben auf irgendeinem Objekt, das ganz weit weg ist, das du quasi noch nie so vor deiner Haustür gesehen hast. Und woher willst du denn wissen, wie das Leben da aussehen könnte? Also können das überhaupt Bakterien sein, so wie wir das hier von der Erde kennen? Und so grundsätzlich wissen wir das nicht, das ist klar. Aber ich argumentiere dann gerne, dass man genau die gleichen Zutaten hat, wie wir sie hier auf der Erde haben. Also das eben Wasser, organische Chemie, ganz, ganz viel Energie. Und dann ist das Setting sehr ähnlich, also die Umgebung. So wie du es gesagt hast gerade, wir haben flüssiges Wasser mit einem ähnlichen Salzgehalt. Wir haben einen Ozean, der höchstwahrscheinlich eben mit dem Gesteinskern interagiert. All das ist auch hier auf der Erde bekannt. Und wenn man so alle diese Puzzleteile hinzunimmt, glaube ich, ist es eine sehr, sehr gute Herangehensweise, auf diesem Mond nach Leben zu suchen, wie wir es von der Erde kennen. Auch weil beispielsweise auf der Erde gibt's, wir wissen ja immer noch nicht genau, wie Leben auf der Erde entstanden ist, aber eine
gängige... Wissen wir nicht? Ich dachte, so Mikroben teilen und irgendwann Kaulquappen
nein.
An Land geschwommen.
Nee, das wissen wir nicht so genau. Es gibt auch verschiedene Theorien, wie das sein könnte. Vor allem, was das Setting, was die Umgebung wieder angeht. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ein ganz bestimmtes Setting, so eine Theorie ist, eben, dass es genau am Meeresboden stattfand, aus sogenannten hydrothermalen Schloten. Black Smoke, White Smoke heißen die. Das sind sowas wie, musst dir vorstellen, wie so Schornsteine, die am Ozeanboden emporsteigen. Und da interagiert das Wasser, das Ozeanwasser mit dem Gesteinskern. Und es gibt einige Wissenschaftler, die glauben, dass genau dort das erste Leben auf der Erde entstanden ist. Und das ist genau das Setting, was wir glauben, existiert dann auch auf Enceladus.
Ah, und dann könnte man eben hergehen und argumentieren, hey, vielleicht gibt's halt deshalb, weil das da so gut interagiert und so eine Ähnlichkeit mit uns hier auf der Erde hat und bei uns hat's ja funktioniert, vielleicht gibt's ja da dann auch Leben. Und das, was die Geysire dann aus den Eisspalten rausschleudern, das messen wir und hoffen, dass irgendwie wir ein Bakterium oder irgendwas da finden oder irgendwelches organisches Material, worauf wir dann schließen können, hey, das war irgendwann mal was Lebendiges, jetzt ohne Herzschlag, aber irgendwas, was sich geteilt hat.
Ja, genau. Also, genau, so wie du sagst, das stimmt. Und was wir jetzt vor kurzem in unserer Studie rausgefunden haben, die letzten Monat veröffentlicht wurde, dass du eben wirklich Bakterien nachweisen kannst, vorausgesetzt, sie werden in solchen Eisteilchen, die da ausgeschleudert werden, auch tatsächlich eingeschlossen und ausgeschleudert und dann von der Raumsonde gefunden. Und
ganz kurze Unterbrechung, Leute. Ihr wisst, dass ich hier keine nervige Werbung schalte oder euch auch nichts verkaufen will. Die einzige Bitte, die ich habe, ist, dass ihr mir helft, meine Botschaft in die Welt hinauszutragen, um mehr Menschen ein besseres und inspirierteres Leben zu ermöglichen. Der einzige Weg, wie wir das tun, ist, wenn wir diese Folge mit jemandem teilen. Und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen, aber noch wichtiger, Ihr verändert damit vielleicht das Leben von jemand anderem. Ich bin euch sehr dankbar dafür. Und jetzt zurück zum Fabian. Aber wir haben jetzt noch keine gefunden. Das ist nur, dass wir es könnten.
Genau.
Okay.
Wir könnten das. Also wir, aber ich muss dazu sagen, es gibt Instrumente, die werden aktuell gebaut, die werden aktuell designt und die haben diese Fähigkeit, Bakterien zu finden. Man muss dann eben nur diese Instrumente dahin schicken und vielleicht so dieses ganz kleine Quäntchen Glück haben, dass man dann auch einem dieser Eisteilchen so ein Bakterium findet, weil wir haben natürlich keine Ahnung, also ob es da überhaupt Leben gibt und wenn es das gibt, wie häufig kommt es davor, also wie viele Bakterien sind das jetzt und so.
Was würde denn, nehmen wir einfach mal an, es wird jetzt, die NASA hört diesen Podcast und sagt sich, boah, okay, krass, oder Elon Musk hört den Podcast und sagt, dem Fabian, ne, dem sponsere ich so eine Sonde. Und du schickst da deine Gerätschaft mit raus und wir fliegen da hin zum Enceladus und wir messen das und wir finden tatsächlich so ein paar Bakterien. Also, oder erstmal grundsätzlich, wenn wir was finden würden, was würdest du erwarten, was wir finden?
Also, basierend auf unserer Studie, würden wir Kleinstbestandteile der Bakterien finden. Also zum Beispiel Fragmente der Lipidmembran. Also ein Bakterium ist ja so aufgebaut, dass du hast eine Lipidmembran, sowas wie die Hülle des Bakteriums, und innen sind dann Proteine und Metabolite. Also Metabolite sind kleine chemische Substanzen, die im Stoffwechsel der Bakterien eine Rolle spielen. Und was wir finden, ist eben genau das. Also Fragmente der Lipidhülle und diese Metabolite, also Zwischenprodukte des Stoffwechsels der Bakterien. Und das Tolle ist, dass, das kannst du in unseren Daten sehen, dass du, wenn du jetzt Fragmente der Lipidhülle, also Fettsäuren sind das, wenn du die siehst, wenn du die findest, kannst du in unseren Daten sehen, dass die auch wirklich durch Leben entstanden sind. Also du kannst unterscheiden, ob Fettsäuren oder Aminosäuren von Leben kommen oder eben nicht von Leben kommen. Weil zum Beispiel Aminosäuren gibt es halt überall. Also du kannst auch auf Asteroiden Aminosäuren finden, die haben aber nichts mit Leben zu tun. Und genau, das Tolle ist, dass wir das wirklich unterscheiden können.
Ja, krass. Das heißt, was würde danach passieren, wenn wir das finden? Wäre das dann diese, also ich erstmal, das wäre natürlich der Beweis, okay, es gibt anderes Leben. Ja, aber könnte sich auf diesem Planeten irgendwas Intelligentes überhaupt entwickeln? Weil es braucht ja schon mehr Voraussetzungen als jetzt nur ein bisschen Wasser und wenn heißes Erdmaterial oder abgesondertes Erdmaterial.
Ja, das ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass es wirklich intelligentes Leben auf Enceladus geben sollte. Also der Mond hat keine Atmosphäre, es kommt nur ganz, ganz wenig Sonnenlicht hin. Es ist eiskalt dort und so die Voraussetzungen sind natürlich jetzt auch nicht die allerbesten, um vielleicht intelligentes Leben wie Menschen hervorzubringen. Mhm. Wobei auch das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist ja total biased. Also ich rede jetzt gerade von Leben, wie wir das eben kennen, von Menschen, von Tieren auf der Erde. Und wir haben überhaupt keine Ahnung, ob es nicht irgendwie intelligentes Leben geben könnte, das vielleicht diese Bedingungen dann vielleicht doch besser findet, als wir das tun würden.
Mal vielleicht eine
saudumme Frage. Dann sind wir wieder beim Oktopus.
Ja, genau. Mal eine saudumme Frage. Aber jetzt nehmen wir mal an, die nächsten Jahre, Jahrzehnte schicken wir da vielleicht Sonden hin und wir finden einfach nichts. Da gibt's nichts. Also wir finden zumindest nichts. Könnte man dann überlegen, einfach mal zu sagen, weißt du was? Wir packen jetzt mal so eine Sonde und in die packen wir ultra viel organisches Material, Verbindungen, Bakterien, Viren, was auch immer. Und wir haben ja hier auch eine Arktis, wo es kalt ist und da leben ja auch irgendwelche Viren, Bakterien und Co. Und wir packen die alle da in diese Sonde und wir schießen die da durchs Eis. Und sagen einfach, okay, und dann, keine Ahnung, schauen wir mal, was passiert. Und in 10 Jahren kommen wir mal und messen.
Ah, okay, also du willst darauf hinaus, dass wir Leben dahin bringen und schauen, wie sich das Leben verhält.
Ja, keine Ahnung, wäre das eine Überlegung wert, mal zu sagen, hey, wenn es da nichts gibt, dann was machen wir da mit dem Mond? Der ist jetzt von keiner großen Bedeutung, wir schießen halt mal Leben drauf.
Na, also ich glaube eher nicht, dass wir das tun würden, aus zwei Gründen. Der eine ist eben Kontamination, also du willst nicht irgendwie Leben zu einem Objekt bringen, das mal unheimlich interessant war für die Suche nach Leben, auch nur, weil wir da bisher nichts gefunden haben mit der aktuellen Technik, die wir haben. Genau, und der andere Grund ist, dass wir auch nicht wissen, ob der Mond vielleicht mal irgendwann Leben entwickeln kann. Also es geht ja nicht nur darum, dass jetzt aktuell vielleicht Leben da ist. Es geht ja auch darum, ob dieser Mond eventuell mal in der Vergangenheit Leben hatte oder ob der vielleicht in einer Milliarden Jahre mal Leben haben könnte, was wir natürlich überhaupt nicht wissen. Ja.
Aber ist es nicht, also ja, verstehe ich die Argumentation. Auf der anderen Seite kann ich mir natürlich sagen, okay, wir haben das gemessen, es ist nichts bei rumgekommen und ja, vielleicht entwickelt sich in einer Milliarde Jahre, aber wir sind Menschen und wir haben schon andere Dinge gemacht, wo wir nicht drauf geschaut haben, was in einer Milliarde Jahre ist, sondern wir haben schon andere Opfer gebracht, auf unserer eigenen Welt zumindest.
Ja, das ist richtig.
Ja,
Aber,
gibt es eigentlich, gibt jetzt mal. Angenommen, ich wäre Milliardär und ich könnte mir so eine Rakete leisten. Gibt es eigentlich irgendwelche Gesetze, die mich daran hindern würden, das zu machen?
Elon Musk macht das doch. Also, oder du meinst, was meinst du mit leisten? Also selbst bauen oder dir eine kaufen
Ja, wenn ich
oder?
das einfach selbst baue und was ins All schieße und dann sage, hey, übrigens, ich hätte das auf ein Modul, das schieße ich jetzt auf Enceladus und hey, no one's gonna
Also.
stop me.
Es gibt solche kommerziellen Firmen, die haben einen Haufen Geld und die arbeiten an solchen Missionskonzepten. Nur steckt da natürlich ein bisschen mehr dahinter, als einfach zu sagen, ich baue mir jetzt sowas. Also du brauchst ja ein unheimlich großartiges Team und du musst so eine Rakete, du musst ja mehrfach testen und Elon Musks Raketen fliegen ja auch grundsätzlich ständig in die Luft. Also wenn der seine Raketen auf der Erde testet, dann geht da ja auch, oder anfangs war das, ging auch jede zweite kaputt und so. Und du musst halt sicherstellen, dass das auch gut funktioniert. Und du brauchst ein tolles Team, du brauchst einen Science Case, also du brauchst deine wissenschaftliche Grundlage dafür, warum du jetzt das machst. Ja, und natürlich einen Haufen Geld.
Oder halt einen Haufen Geld, was manche Menschen auf
Aber
diesem Planeten haben.
um dich zu bestärken, so rein theoretisch funktioniert das dann schon.
Okay. Gut, da habe ich jetzt eine neue Mission, auf die ich mich begebe. Nein, meine ich natürlich nicht. Ich schätze ja Forschung schon sehr. Aber generell, es steht eigentlich irgendwelche Missionen an, weil du jetzt immer von hätte und könnte gesprochen hast. Bei so Sondenmissionen steht irgendwas an, wo das passieren könnte, dass man da mal wieder eine hinschickt.
Ja, und zwar haben sowohl die NASA als auch die ESA, also so die beiden größten Raumfahrtagenturen, haben beide vor kurzem verlauten lassen, dass Enceladus eine ganz, ganz wichtige Priorität hat, wenn sie ihre nächsten großen Missionen planen. Die NASA hat, vor 2 Jahren war das, hat die NASA ein Dokument veröffentlicht, da schreiben die so ihre Prioritäten rein. Und da hat der Enceladus die zweithöchste Priorität für große NASA-Missionen. Die höchste Priorität hat eine Uranus-Mission. Und
Eine
dann gerade so
Uranus-Mission.
vor, und dann gerade so vor 3, 4 Wochen war das, hat die ESA, die European Space Agency, hat auch verlauten lassen, dass Enceladus das Top-Target, also die höchste Priorität hat für die, wenn sie so ihre nächste große Mission planen. Und das Tolle ist, also ich habe mir auch dieses Dokument angeschaut, und da haben sie ja auch drin geschrieben, dass genau so ein Instrument, das du brauchst, um Bakterien in Eiszeichen zu finden, das haben die vor, dann da mit einzubauen. Also da fehlen natürlich ja noch so offizielle Signaturen und das muss dann noch alles abgesegnet werden und so. Aber dieses Dokument existiert und die ESA hat das so verlautet, dass Enceladus die höchste Priorität hat für die.
Ah,
Und
krass, das heißt, ja, okay,
genau,
bitte.
und dann jetzt möchte ich von Enceladus zu einem anderen Mond gehen, zu einem Jupitermond, Europa heißt der. Und da gibt es nämlich eine Raumsonde, Europa Clipper heißt die. Die startet im Oktober diesen Jahres. Und diese Raumsonde hat auch ein Instrument. Hat auch ein Instrument an Bord, mit dem man so Eisteilchen analysieren kann und mit dem man dann theoretisch finden kann, ob also Bakterien finden kann, wenn sie denn da sind. Bei Europa ist es nämlich auch so, dass du ganz, ganz viele Eisteilchen hast, die dann da in der Umgebung rumschwimmen. Wir wissen noch nicht, ob Europa nun so ein Plume, so ein Geysir hat wie Enceladus, aber Europa hat andere Mechanismen, um Eisteilchen in die Luft zu schleudern und dann können wir die analysieren. Also die Technik, die wir jetzt gerade wofür wir gerade Laborexperimente durchgeführt haben, die wird jetzt bald getestet bei Europa.
Ah, Europa Clipper. Hat sie
Genau.
mir draufgeschickt. Dann im Oktober. Wie lang fliegt die da hin? Und was genau würde, also generell, jetzt haben wir viel über das Thema oder von eurem Werkzeug gesprochen, was man damit messen könnte, aber was messen Sie noch so an so Planeten? Weil ich finde, die Frage, ob es da Leben gibt, ist ja schon eine Top-Priorität, wenn man da so hinfliegt, aber was messen die noch so?
Ja, genau. Also ich muss auch mal klarstellen, also das Missionsziel von Europa Clipper ist nicht, Leben zu finden. Das Missionsziel ist, zu beurteilen, ob Europa lebensfreundlich ist. Das ist ein großer Unterschied. Und um das zu machen, hat Europa Clipper 9 Wissenschaftsinstrumente an Bord. Also 9 verschiedene Instrumente. Eines davon analysiert Eisteilchen. Ein anderes davon analysiert zum Beispiel die Gase in der Umgebung von Europa, was auch unheimlich interessant ist, wenn man jetzt wieder über Leben nachdenkt, weil dann eben, wir haben vorhin über chemische Ungleichgewichte und Gase gesprochen und so. Dann gibt es noch Instrumente wie ein Radar-Instrument, das analysiert dir so die Oberflächenstrukturen auf Europa. Dann haben wir ein Magnetometer an Bord Europa Clipper, was dir Informationen über das Magnetfeld des Mondes und in der Umgebung des Mondes, da kannst du dann Informationen rausziehen. Das sind unheimlich viele tolle Instrumente an Bord, die grundsätzlich erstmal nichts mit der direkten Suche nach Leben zu tun haben.
Okay, aber generell, es steht schon so in dem, könnte dort Leben entstehen generell und dann halt auch die Möglichkeit zu schaffen, weil man schickt ja nicht alle 2 Jahre dann eine Sonde hin, sondern nur in sehr, sehr großen Zeitabständen und dann eben auch eins an Bord zu haben, wo man sagt, okay, wenn da so Eisteilchen fangen, dann können wir die auch auf Leben beurteilen?
Genau, also die Mission steht unter dem Stern, zu schauen, ob der Mond lebensfreundlich ist. Und es ist natürlich ein Unterschied zu, wir suchen jetzt nach Leben, aber der Schritt dahin ist vielleicht auch nicht der allergrößte. Also wenn wir diese Eiszeichen analysieren, das werden wir machen. Und wenn wir da irgendwas mega Interessantes finden, wie vielleicht das, was wir jetzt im Labor nachgewiesen haben, also wenn du da jetzt Aminosäuren, Fettsäuren und so findest, also das wäre der Hammer. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann die Mission so ein bisschen vielleicht geändert wird in der Hinsicht, dass wir dann nochmal zu diesen Locations fliegen und dann nochmal diese Messung durchführen, um dann zu verifizieren, was wir da gefunden haben. Und dann teste man noch andere Experimente, andere Instrumente auf der Raumsonde so in diese Richtung, ob da nun Leben sein könnte oder nicht. Und dann wird es ganz spannend.
Wie kann man sich grundsätzlich da für uns als Laien vielleicht vorstellen, wie läuft einfach von den Zeiträumen her, wie läuft sowas ab? Weil vom Start der Sonde, bis es dort ankommt, bis wir die Ergebnisse bekommen, bis wir die auch ausgewertet und Schlüsse ziehen können.
Genau, also Start der Raumsonde ist im Oktober diesen Jahres, also Oktober 2024. Ankunft im Jupiter-System ist geplant für April 2030. Also knapp 6 Jahre, die Raumsonde unterwegs ist.
Boah, krass.
Das hängt dann, also wie lange so eine Raumsonde fliegt, hängt mit der Trajektorie zusammen, die man wählt, und mit der Rakete, mit der man startet. Also Europa Clipper zum Beispiel startet jetzt nicht mit der allerkraftvollsten Rakete. Also man könnte da zeitlich noch ein bisschen was rausholen, aber dafür gibt es Gründe, warum das jetzt eben nicht passiert. Und jetzt fliegt Europa Clipper 6 Jahre ungefähr. Dann werden die Instrumente dort ihre Messungen aufnehmen und diese Instrumente dann auch wieder zurück zur Erde schicken. Also alleine nur die Daten von Jupiter zur Erde zurückzuschicken, dürfte vielleicht 45 Minuten oder so dauern mit Lichtgeschwindigkeit. Auf jeden Fall, das ist jetzt nicht allzu lang. Nur dann schauen wir uns diese Daten an und werten das alles dann im Detail aus. Und dann kommen wissenschaftliche Veröffentlichungen raus und dann wird man sehen, was da genau auf diesem Mond ist. Mhm. Was ich aber auch noch sagen kann, ist, vorhin habe ich NASA's Cassini-Raumsonde erwähnt, die bei Enceladus war und Messungen gemacht hat. Und Cassini existiert schon seit 2017 nicht mehr. Also die Raumsonde war dann einfach tot, also hat keinen Sprit mehr gehabt, und ist dann, war halt kaputt, so Mission zu Ende. Und Wir werten jetzt immer noch Daten aus von Cassini, die im Jahre 2005, 2006 aufgenommen wurden. Also das sind Unmengen an Daten und ganz oft gibt's für sowas dann auch keine Automatismen. Also oftmals sitzen wirklich Menschen einfach wie du und ich, sitzen dann hinter dem Laptop und schauen sich so ein Datenpaket an und brauchen dafür Tage, Wochen, um da irgendwie Sinn draus zu machen und damit was veröffentlicht.
Ah, das ist ja schwierig. Und da kann auch, weil du jetzt extra das erwähnt hast, dass es da so keine großen Regeln und Regelmäßigkeiten gibt, da kann man jetzt auch nicht eine KI irgendwie hintrainieren, weil das ist ja das, was man oft jetzt mal versucht für so große, extrem große Datenmengen, um die schneller auszuwerten.
Doch, genau, das wird gemacht. Also Leute arbeiten auch daran. Du musst ja, gerade was jetzt Cassini angeht, das ist ja, also die Raumsonde wurde mit einer Technik aus den 90ern, 80ern gebaut. Also Raumsonde ist 1997 ist die gestartet. Und dann, wie gesagt, hat sie Messungen aufgenommen 2004, 2005, 2006 und so weiter. Und da war das alles mit KI ja auch noch nicht so groß, wie das heute ist.
Ja, klar.
Aber jetzt sitzen Leute dran, die schauen, dass man zum Beispiel so Machine Learning Algorithmen entwickelt, um Datenpakete von Cassini noch auszuwerten im Nachhinein. Und bei Europa Clipper zum Beispiel wird das vermutlich dann schon eine größere Rolle spielen.
Weil das ist natürlich auch eine große Hoffnung, die man hat, weil wenn man sich jetzt so den Zeitstrahl, den du beschrieben hast, anschaut, man irgendwie in den 90ern gebaut oder mit Technik aus den 90ern gebaut, 2005 dann die Messungen gemacht und wir werten bis jetzt aus. Und auf Grundlage dessen, was wir auswerten in den letzten 20 Jahren, beschließen wir ja auch nächste Missionen und Co., wie du gesagt hast, ne? Wenn wir irgendwas Interessantes finden, ja klar, dann schicken wir da sofort die nächste Sonde hin. Ja, weil bevor wir irgendwo blind rumstochern, nehmen wir lieber das, wo wir schon mal was gefunden haben. Und das ist dann, wenn man diesen, ja, das dauert dann vielleicht 6 Jahre, bis das Ding da ankommt. Klar, das kann man noch ein bisschen verschnellern, aber das sind Gesetze der Physik, da kann man jetzt nicht viel rausholen, ne? Nur ein bisschen was. Also wahrscheinlich. Mal schauen, was die nächsten Jahrzehnte so passiert. Aber an dem Zeitraum, wo wir das auswerten, der ist ja um ein Vielfaches länger und immer noch nicht abgeschlossen. Da kann man ja noch so viel machen. Ja. Also wenn man das irgendwie abkürzen kann, dann hat man halt auch für so Laien wie uns, ist es dann nicht so frustrierend, wenn ich das jetzt höre, ja, hätten wir gern gemacht, aber weil 2005 die Messung, du denkst dir so, hä, was habt ihr denn die letzten 20 Jahre gemacht? Ja. Ne, für uns ist das so dieses, ja, vor 20 Jahren, da war ich 12, Gefühl, da habe ich das gar nicht mitbekommen. So kann man ja viel mehr, ist ja auch für PR, Marketing von so Sachen viel besser. Wenn ich sage, ich schicke das jetzt los, in einem Jahr ist es da und in einem Jahr haben wir, oder in eine halbe Stunde später haben wir die Ergebnisse und ein Jahr später ist alles ausgewertet und wir können Schlüsse ziehen. Das ist ja viel mehr relatable auch.
Also so einfach ist es halt nicht. Ja, das ist halt.
Ja, ich weiß, aber
es wäre
so gut, wenn dieser lange Zeitraum danach viel viel kürzer wäre, weil dass wir da so lange brauchen, bis wir dort sind, das versteht ja jeder. Aber dieses und das Auswerten, dass das lang dauert, das versteht theoretisch auch wieder, aber ey, 20 Jahre.
Ja, das ist. Es hat auch Vorteile, also es gibt viele Leute, die sind damit jetzt noch beschäftigt, gibt Arbeitsplätze dahingehend. Und
ja, sicherlich.
Du lernst immer wieder neue Sachen dazu. Und das ist ja auch total spannend. Also wir haben jetzt letztes Jahr haben wir was veröffentlicht über Enceladus. Also da war ich noch nicht an der University of Washington, da habe ich noch in Berlin gearbeitet. Und meine Arbeitsgruppe dort, wir haben rausgefunden, dass es in dem Ozean von Enceladus Phosphate gibt. So, also das ist auch, Phosphor ist ein ganz, ganz wichtiges Element für die Suche nach Leben. Und das wurde letztes Jahr veröffentlicht und wir haben da auch Daten verwendet, die vor 17, 18 Jahren wurden die aufgenommen und das ist doch voll verrückt. Und ja. Du brauchst dann 17, 18 Jahre, um das dann halt auch, um da dann dieses Datenset, diesen Datensatz überhaupt zu finden und daraus Sinn zu machen, also dass es dann Sinn ergibt, dann schreibst du das in der Veröffentlichung, veröffentlicht das und dann findest du so einen Hammer. Also wer weiß, was diese Datensätze von Cassini noch so, welche Schätze die noch so beherbergen.
Ja, umso schöner wäre es, wenn wir es hier noch schneller hätten. Weil das würde dir auch wieder mehr Futter geben, um zu argumentieren, dass wir da jemanden hinschicken müssen mit einer Sonde.
Ja, Aber also ganz so einfach ist es nicht.
Warum steht bei der NASA Uranus so weit oben? Was bietet uns Uranus denn?
Ja, eine
Weil der
Sache
ist ja
ist.
schon sehr weit weg. Also wenn ich mich an meinen Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten, nicht mehr neun, aber dann warum Uranus? Der ist ja am Arsch. Also Entschuldigung.
Ja, zum einen ist es einfach so, dass bisher noch nie eine Raumsonde bei Uranus war. Also noch nie eine Raumsonde da, die halt wirklich auch viele Messungen dort gemacht hat. Und da ist man einerseits einfach extrem interessiert daran, mal mehr über Uranus rauszufinden. Uranus selbst ist ja auch ein Planet, der, es ist quasi so ein Gas-Eisball, der ganz weit weg ist von der Erde. Und sowas haben wir halt in der Form noch nicht analysiert. Wir haben Raumsonden bei Merkur gehabt, bei Mars, wir sind auf der Erde, dann haben wir Jupiter und Saturn, und da waren schon Raumsonden, haben das alles gut untersucht. Aber jetzt weiter hinten, so eine Neptun-Mission oder eine Uranus-Mission, das hatten wir halt so in der Form noch nicht. Davon abgesehen hat Uranus ein tolles Ringsystem, also da sind Ringe, die wir gut verstehen möchten. Uranus hat viele kleine Monde, von denen ja vielleicht auch der ein oder andere flüssiges Wasser beherbergt, und davon haben wir einfach überhaupt keinen blassen Schimmer. Auch aus dem Grund, weil da eben noch nie eine Raumsonde war.
Wie so ein schwarzer Fleck, so ein bisschen für uns der Planet und alles, was so da hinten passiert, weil es einfach so weit weg ist.
Ja, genau. Und ja, Uranus ist auch an sich ganz interessant. Er hat auch ein besonderes Feature im Vergleich zu allen anderen Planeten. Also du musst dir ja vorstellen, ein Planet, das kennen wir von der Erde, der dreht sich ja einerseits um die Sonne, kreist um die Sonne, andererseits dreht er sich um seine eigene Achse. So. Und alle Planeten in unserem Sonnensystem haben ihre Achse mehr oder weniger in die gleiche Richtung ausgelegt. Nur nicht Uranus, der rollt quasi auf seiner Bahn. Und da wollen wir
Okay.
auch verstehen, warum das so ist. Und da gibt es ganz viele interessante Dinge rauszufinden.
Okay. Also aus deiner Sicht her macht es schon Sinn, dass es auf der Nummer 1 steht, weil es auch schon sehr interessant ist, dass man da was hinschickt.
Ja, ich bin ein
Oder sehr weit oben
bisschen.
zumindest steht auf der
Genau,
Prioritätenliste.
genau. Also wenn es nach mir ginge, dann würden wir die nächste Mission wahrscheinlich zu Enceladus schicken, aber
Ah.
ich bin nicht der Entscheidungsträger.
Wie kann man sich's vorstellen, wenn jetzt wurden diese zwei Papers, hast du erwähnt, aber wann ist es realistisch, dass wirklich eine neue Sonde losgeschickt wird? Erstmal egal, ob es jetzt Uranus oder Enceladus ist.
Naja, die nächste ganz große Mission, das ist jetzt Europa Clipper, die im Oktober fliegen wird. Und
Aber
dann,
danach, also wenn entschieden wird, dass das die neuen Prioritäten sind, da wollen wir wollen jemanden nach,
ja.
sagen wir, die entscheiden sich, wir wollen eine Sonde nach Enceladus schicken.
Vielleicht in den, na, Ende 30er, Anfang 40er so, wäre, glaube ich, machbar.
Wow. Echt Ende
Vielleicht,
der
ja.
2030er?
Ja, doch.
Eieiei. Gott,
Und das
Fabian,
ist,
das ist
ja,
so
aber wir, es
frustrierend,
ist
diese
für,
Zeithorizonte.
ja, du, also ich sehe das eher positiv und optimistisch, weil wir noch so unheimlich jung sind. Also ich weiß ja, wie unheimlich lange das dauert, um so Sonden dann zu planen und zu bauen und loszuschicken. Dann fliegen die dahin, und wir sind noch so jung. Also wir werden das höchstwahrscheinlich noch erleben, wenn da irgendwie eine Raumsonde mal wieder zu Enceladus geht. Also ich hoffe das zumindest. Und
Ja, auf jeden
es gibt
Fall.
ja auch, Wissenschaftler, die sind jetzt, stehen quasi kurz vor der Rente, und wenn du mit denen redest, dann hörst du ab und zu mal so einen Satz wie, naja, ich habe davon nichts mehr und so.
Ja, verständlicherweise, umso mehr Argument, das alles ein bisschen schneller zu machen, die ganze Auswertung zumindest und Co. Aber klar, ich meine, es ist natürlich auch immer eine Geldfrage, irgendwas ins Weltall zu bringen, das ist erstmal schweineteuer. Und es sind halt nun mal große Distanzen, die wir da überbrücken müssen. Deshalb geht's halt einfach nicht schneller, als die Gesetze der Physik irgendwie erlauben, für solche Objekte sich da eben zu bewegen. Aber was löst die Faszination für dich aus? Warum hast du das angefangen?
Also grundsätzlich, ich kann mir keinen besseren Beruf vorstellen als Planetologie und Astrobiologie. Es gibt keinen Beruf auf der Welt, für den ich diesen Beruf hier aufgeben würde, außer vielleicht, wenn ich zum Mond fliegen könnte und Astronaut wäre. Aber
Oh yeah.
so die Faszination für das Weltall und ob es Leben auf irgendwo anders gibt, das fing ehrlich gesagt schon in meiner Kindheit an. Also Ich erinnere mich da voll gerne dran. Also ich weiß nicht, wie alt ich war, halt noch ganz jung. Und ich bin damals mit einem sehr, sehr guten Freund gar nicht so selten abends, so frühe Nacht, wenn es dann halt dunkel wurde, sind wir draußen rumgelaufen, haben Spaziergänge gemacht in unserem Heimatdorf und haben ganz oft so in die Sterne gestarrt. Und ich habe ganz oft habe ich mich gefragt, ey, guck mal, da sind so viele leuchtende Punkte da oben. Kann das überhaupt sein, dass es da nirgends Leben gibt? Und so, also das waren einfach kindliche Gedanken. So, das muss doch sein, dass da irgendwo noch irgendjemand lebt und so. Und dann winkst du da in die Sterne und so. Und dann kam auch der Gedanke, wie cool das mal wäre, ernsthaft dieser Frage nachzugehen. Und dann kam irgendwann halt so, naja, Abitur und Studium. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt, als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich nicht dieses ganz große Ziel, Astrobiologe, Planetologe zu werden. Ich hatte das im Hinterkopf, dass es was ganz Nettes wäre, dass es schön wäre, aber mein großes Ziel war, was zu machen, worauf ich richtig Bock habe, was mir wirklich Spaß macht. Und dann habe ich Geowissenschaften studiert, ursprünglich in Heidelberg, und das war ein Volltreffer. Auch das hat mir total viel Spaß gemacht. Also ich liebe das, raus ins Gelände zu gehen, dann schaust du dir Gesteine an und versuchst das in einen Zusammenhang zu bringen mit der Erdgeschichte, und manchmal bist du im Labor. Auch einfach diese Abwechslung hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Auch die Menschen, mit denen ich studiert habe, waren toll. Und dann kam so die Zeit gegen Ende des Bachelorstudiums, dann suchst du dir halt einen Platz, wo du deine Bachelorarbeit schreiben kannst. Und dann kam dieser Gedanke wieder, wurde der Gedanke wieder größer. Dann dachte ich mir, naja, wenn ich jetzt eine Abschlussarbeit schreibe, naja, ich kann doch mal schauen, ob es da irgendwas gibt in Richtung Astrobiologie, Planetologie. Dann habe ich an meinem ehemaligen Institut damals, habe ich mich halt umgehört, ja, welcher Dozent, welcher Prof macht irgendetwas, das mit anderen Planeten oder mit Asteroiden, Meteoriten, wie auch immer zu tun hat. Naja, und dann habe ich da Leute kontaktiert und habe genau in diesem Bereich meine Bachelorarbeit geschrieben. Und dann hatte ich das Glück, dass nach meiner Bachelorarbeit hat mir der Betreuer meiner Bachelorarbeit einen Hiwi-Vertrag angeboten. Dann war ich Hilfswissenschaftler in der gleichen Arbeitsgruppe und kam dann so mit Cassini in Kontakt. Wir reden hier jetzt von 2000, wann war das? 2014, 15, 16 rum, so, genau. Und da kam ich dann mit Cassini in Kontakt und habe viele Laborexperimente dafür gemacht. Dann habe ich meine Masterarbeit noch in der gleichen Gruppe geschrieben, so. Und dann kam auch noch dieses kleine Quäntchen Glück dazu, das man einfach immer mal im Leben braucht. Und zwar, in der Wissenschaft geht es dann oft um Geld. Und dann war so der Punkt, ich habe meine Masterarbeit fertig geschrieben, auch in der Arbeitsgruppe. Und jetzt kommt noch so eine kleine Erinnerung. Dann wusste ich, dass der Betreuer meiner Masterarbeit hatte genau zu dem Zeitpunkt einen riesen Grant gewonnen. Er hat unheimlich viel Geld bekommen für seine Forschung. Und dann erinnere ich mich dran, wie wir an einem Nachmittag sind wir zur Mensa gelaufen. Das war in Heidelberg an der Uni. Und dann habe ich ihm zu seinem Geld gratuliert, das er jetzt bekommen hat für die Forschung. Und habe dann noch so angemerkt, naja, wie sieht's aus? Könntest du nicht einen Doktoranden gebrauchen? Und dann fängt er auch an zu grinsen und meint so, ja, doch, doch, das können wir so machen. Und dann habe ich bei ihm angefangen zu promovieren, und dann ging die ganze Arbeitsgruppe nach Berlin, habe da zu Ende promoviert, habe dann noch mein Postdoc gemacht, und dann nach Berlin bin ich jetzt an die University of Washington gegangen für einen anderen Postdoc.
Spannend.
Also ja, ich liebe das, was ich
Spannend, ey.
mache.
Ja, man merkt es auch, wenn du drüber sprichst. Also definitiv, da brennt ein Feuer hinter den Augen, wenn du da drüber sprichst. Du hattest auch, ich erinnere mich, wir hatten vorhin über die Entstehung des Lebens und Co. gesprochen. Und ich meine mich zu erinnern, dass du neulich auch auf irgendeiner Konferenz warst, wo du erwähnt hast, da wurde so Wissenschaft mit Philosophie ein bisschen kombiniert, auch so was die Entstehung von Leben und so angeht. Kannst du da irgendwas dazu sagen?
Ja, das war an sich keine Konferenz, das war ein Treffen in der Schweiz, in Bern, am International Space Science Institute war das. Und da war ich mit einem Team, das sich auch mit philosophischen Fragen auseinandersetzt. Zum Beispiel gibt es sowas wie Biosignaturen. Was ist eine Biosignatur? Oder Also sogenannte Falsch-Negativ-Detektionen, Falsch-Positiv-Detektionen. Weil wir vorhin hast du mich gefragt über diesen Fall. Wir wissen oder wir untersuchen Enceladus und finden da kein Leben. Was machen wir dann und so? Oder stell dir mal vor, um das weiterzuführen, wir schicken da eine Sonde hin oder mehrere Sonden und wir sagen, hey, nein, da gibt's einfach kein Leben. So 5 Jahre später, 10 Jahre später schauen wir uns die Daten nochmal an von damals mit neuen KI-Methoden, was auch immer. Und dann sehen wir, wow, Mist, wir haben was verpasst. Da gibt es Leben. Das war dann quasi eine Falsch-Negativ-Aussage von vor 10 Jahren. So, sagst du das der Welt? Sagst du das der Community? Oder wie gehst du damit um? Wie machst du das?
Und das will ich aber schwer hoffen, dass ihr uns das sagt, wenn ihr irgendwo Leben findet, selbst wenn es aus Daten von vor 20 Jahren ist.
Ja, ja. Nur, ja gut, dann halt, wie kommunizierst du das, wie sagst du das? Oder ein anderes Beispiel, auch da in Bern, dann beim Abendessen saß ich neben einem Philosophieprofessor aus Kanada, der auch zu diesem Team gehört, und dann habe ich ihn gefragt, naja, wie würdest du denn Leben definieren, was ist denn Leben für dich? Und dann ging's los. Also das war mega interessant, weil das ist auch so toll an diesem Beruf, wenn du Astrobiologe bist oder auch Planetologe, dann kannst du aus verschiedensten Blickwinkeln das gleiche Problem oder die gleiche Fragestellung betrachten, zum Beispiel die Entstehung des Lebens, kannst du als Geowissenschaftler, als Biologe, Chemiker, Mathematiker, Computerwissenschaftler, Philosoph, Psychologe, als Medienwissenschaftler, wie auch immer betrachten, und du kriegst dann so viel Input zu der gleichen Fragestellung. Ja.
Spannend. Ja, und was waren so die, gab es irgendwelche bahnbrechenden Erkenntnisse, wo du sagst, oh, das war, ja, da hat man mir die Augen geöffnet.
Ja, also gerade um nochmal auf diese Sache zurückzukommen, was denn Leben ist, also dieser Philosophieprofessor hat was sehr, sehr Tolles gesagt, was ich so noch nicht bedacht hatte, und zwar, wenn du Menschen fragst oder auch viele Wissenschaftler, wen auch immer, was ist denn Leben? Wie definierst du das? Und dann, was viele Menschen machen, ist so ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken. Also versuchen, eine Definition aufzustellen. Und sobald du eine Definition aufstellst, dann gibt's ja nur etwas, das in diese Definition fällt oder eben nicht. Und was er gesagt hat, war unheimlich spannend. Er meinte, für ihn ist Leben mehr so ein gradueller Übergang. Also zum Beispiel, du hast einen Stein auf der einen Seite, das ist kein Leben. Und dann auf der anderen Seite gibt's ein Bakterium, das ist Leben. Aber dazwischen gibt's unheimlich viel anderes, zum Beispiel Viren. Und es ist immer noch eine Riesendiskussion, ob Viren nun, ob das Leben ist oder nicht. Und genau, und dann kannst du so sagen, anhand verschiedenster Merkmale, ob etwas nun mehr Leben ist als jetzt ein Stein oder ob es weniger Leben ist als ein Bakterium. Also da gibt's so einen graduellen Übergang. Und Leben an sich ist nicht so eine, das ist nicht so eine scharfe Grenze, dass etwas ist Leben und etwas ist kein Leben. Ja, das ist sehr philosophisch,
ja,
und ist voll cool.
Ja, voll. Und ist super spannend, gerade weil du es halt auch mit deiner richtigen Arbeit der Suche nach Leben oder nach Anzeichen von Leben kombinieren kannst, sowas. Und das ja auch durchaus wichtig vielleicht ist für die Entwicklung von neuen Instrumenten, die du dann irgendwann, an denen du dann irgendwann arbeitest und über die du dann Arbeiten schreibst und Veröffentlichungen machst, oder?
Ja, genau. Also jede einzelne Diskussion bringt mich in irgendeiner Form weiter und öffnet mir die Augen, und dann kann man das natürlich in die Forschung einfließen lassen. Und das informiert dann die Instrumente, die in Zukunft gebaut werden.
Fabian Klenner, meine Damen und Herren. Fabian, vielen lieben Dank, dass du da warst und uns Einblicke in, ja, die Suche nach anderem außerirdischen Leben in unserer eigenen Heimatgalaxie gegeben hast. Sag den Leuten gern noch, wo können sie dich finden, wenn sie mit dem, was du tust, so auf dem Laufenden bleiben möchten.
Eine ganz gute Herangehensweise wäre, einfach meinen Namen zu googeln. Und also ich bin an der University of Washington, betreibe Astrobiologie, vor allem Enceladus Europa sind so Schlagwörter. Genau, das sollte passen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Also es hat mir mega viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Es hat auch mega viel Spaß für mich gemacht und vor allem hat es mir wieder Sachen gelehrt. Und an alle da draußen, Leute, wenn ihr ein paar Milliarden Euros übrig habt, ich hätte da eine Idee für eine Sonde. Eine, die ich gerne den Fabian schicken lassen würde, die andere Augenzwinker, vielleicht habe ich da auch eine Idee.
Super.
Schauen wir mal. Fabian, vielen Dank, dass du da warst. Leute, vielen Dank wieder fürs Zuhören und Einschalten und bleibt sauber, seid lieb zueinander. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, Leute. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann lasst doch gerne 5 Sterne auf Spotify und auf Apple da, denn dadurch werden auch andere auf dem Podcast aufmerksam und vertrauen eurer Meinung und hören auch zu und schalten ein. Vielen lieben Dank, bleibt sauber und seid lieb zueinander.